So, einen schönen guten Morgen euch allen. Ich bin sehr erfreut, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung an Weihnachten, mit euch das Evangelium zu teilen. Das ist für mich ein besonderer Grund und ein besonderer Grund der Freude, weil heute meine Frau mitgekommen ist. Hier hinten sitzt sie. Elisabeth ist ihr Name. Viele kennen sie nicht. Ja, schön. Sie ist mir eine wirkliche Mitarbeiterin und das, was ich heute bringe, haben wir gestern zusammen erarbeitet. Und es war eine große Freude, die Zeit, die wir da verbracht haben. Das ist der erste Grund der Freude, die Freude, dass wir überhaupt in unserem Alter noch zusammen solche Sachen machen können. Das ist ein riesiges Geschenk, ist eben Gnade und dafür sind wir dankbar. Der zweite Grund ist natürlich, dass wir vor einem Jahr in einem ganz anderen Zustand waren, wo wir nie mehr gedacht haben, dass ich noch mal auf den Beinen stehen würde und Weihnachten in der Reha haben wir das gefeiert, im ganzen kleinen Kreis. Aber das war alles sehr mager und zittrig. Und ich kann gar nicht sagen, wie froh wir sind und wie dankbar wir sind, haben es heute Morgen auch wieder unserem Herrn gegenüber erwähnt, wie das ein gewaltiges Erlebnis ist, dass Gott einem nochmal eine Gnadenzeit schenkt. Ja? Und jetzt sind wir so dann bald im Jahre, sind wir bereits wieder ein Jahr länger, 2021. Und ich bin immer noch da und wir sind immer noch da. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eine Frau habe, die die ganze Zeit durchgestanden hat mit mir und sehr viel auf sich genommen hat. Das ist so sehr, sehr, sehr beeindruckend und vorbildlich. Und ich habe sie umso mehr geliebt, nicht weil sie das gemacht hat, sondern eben auch, weil sie so in dieser Freundlichkeit das mit mir gemacht hat. So, das war ein kleines Vorwort. Ich tue zum Anfang kurz beten und dann werde ich anfangen. Kleine Botschaft, keine lange Botschaft, aber eine kleine Botschaft zum heutigen Weihnachtsfest. Ja, lieber Vater, danke vielmals jetzt für diesen Morgen. Danke, dass wir dich befeiern können. Du bist geboren vor vielen, vielen Jahren und bist Herr und Heiland, Christus, Gesalbter und Herr dieser Welt geworden. Und wir danken dir, dass wir als deine Kinder zu dir gehören dürfen, dass wir zu der großen Familie des himmlischen Vaters gehören dürfen, auch hier in Hunsenschwil. Danken dir für deinen großen Segen, den du uns schon geschenkt hast und danken dir jetzt auch, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen. In deinem Namen. Amen. So, also, ich möchte zu Anfang eine schöne Art, nicht Geschichte, sondern einen Bericht vorlesen von Stanley Jones. E. Stanley Jones, den ich hier schon gelegentlich mal erwähnt habe. Und der schreibt, zum Tag meines Geburtstages, der hat für jeden Tag hat er so etwas wie eine Art Andacht oder wie man das nennt, geschrieben. Und das ist sowas von schön, dass wir gesagt haben, das wollen wir vorlesen, weil das so viel bringt. Und das ist hier diese Geschichte. Überschrieben ist es mit die Lampe. In einer alten syrischen Kirche in Travancore in Indien hängt eine wundervolle bronzene Lampe von der Decke herab. Sie hat etwa 100 Arme, an deren Ende sich je eine Schale mit Öl und einem Docht befindet. Am Ende des Weihnachtsgottesdienstes kommen die jungen Leute und nehmen einen Docht aus der Lampe, damit er ihnen heimleuchtet durch die Nacht. Wenn man auf einem Hügel steht, kann man sehen, wie sich die Lichtlein hier und dort durch die Nacht bewegen. So etwas sollte auch ein Heim sein, ein Ort, wo der Jugend eine Fackel in die Hand gegeben wird, die sie führen soll, wenn sie hinausgeht in die sie umgebende Finsternis. Es gibt viele solche Fackeln, die die Jugend von zu Hause mit hinausnehmen kann. Eine von Grund aus ehrliche Gesinnung, einen guten Willen, den Geist der Zusammenarbeit, die Ehrfurcht vor allen Rassen und Klassen, den Geist der aufopfernden Dienstbereitschaft, eine reiche persönliche Erfahrung mit dem Evangelium. Eins gaben mir meine Eltern, ohne es zu wissen, eine solche Fackel in die Hand. Der Schatten finanzieller und anderer Schwierigkeiten lag auf unserem Heim. Wir machten einen jener Zeitabschnitte durch, in denen selbst die Atmosphäre von Schmerz und Sorgen erfüllt zu sein scheint. Als ich um Mitternacht die Treppe hinaufging, vernahm ich gedämpfte Stimmen aus dem Zimmer meiner Eltern, stand still und hörte meine Mutter beten, ein herzzerreißendes Gebet. Eine kleine Spalte öffnete sich, ich tat einen kurzen Blick in ihr Herz, denn um Mitternacht war die Reserve, die tagsüber so tapfer aufrechterhalten wurde, gefallen und ich sah in seine Tiefe. Und welche Flamme der leidenden Liebe brannte darin. An jener Lampe der Hingebung entzündete ich in jener Nacht ein Licht, das mir durch die Jahre hindurch geleuchtet hat. Das Traurigste auf Erden ist ein geistlich armes Haus, in dem keine Lampe brennt, an dem die Jugend eine Fackel entzünden kann. Wenn du zu Hause ein vertrauensvolles Leben führen kannst, dann kannst du es überall. Und dann ein kurzes Gebet jeweils. Herr Christus, wir bitten dich, hilf uns am heutigen Tag in unserem Heim eine so helle Flamme der vertrauensvollen Lebensführung zu entzünden, dass die Jungen ein Licht mitnehmen können, das nie erlöschen wird. Amen. So, das ist ein schöner Auftakt für das, was ich kurz vortragen möchte. Ja. Meine Leitfrage für den heutigen Morgen ist, was lernen wir von den ersten Empfängern des Evangeliums? Das ist ja interessant, wenn wir sozusagen an den Ursprung gehen, wo sich die Bewegung eigentlich erst losgelöst hat. Und so ist ja interessant, welche Reaktionen, welche Verhaltensweise können wir da beobachten und was können wir von ihnen lernen. Das ist so ein bisschen mein Leitthema. Das Ganze überschreibe ich mit einem ganz kurzen Losungswort. Fürchte dich nicht, freue dich, denn der Herr sorgt für dich. Fürchte dich nicht, freue dich, denn der Herr sorgt für dich. Das ist ein gutes Motto, auch für Weihnachten und überhaupt. Ich wiederhole, fürchte dich nicht, freue dich, denn Jesus sorgt für dich. So, das alles wird jetzt sozusagen ein bisschen entfaltet anhand von Beispielen, wie die ersten Hörer und Zuschauer dieses Ereignisses, wie sie reagiert haben auf das große Ereignis der Geburt von diesem Jesus. Wir haben die Bilder gesehen und es fängt an mit der Maria. Es fängt an mit der Maria. Ihr wird ja die Verheißung gegeben, dass sie ein Kind gebären wird. Ja, Maria. Und wo wir gestern die Geschichte gelesen haben, dann ist uns sofort aufgefallen, dass sie genannt wird die Begnadete. Maria ist die Begnadete. Der erste Ton im Evangelium ist begnadet. Von Gott reichhaltig beschenkt, übermäßig beschenkt, begnadet. Dann wird wiederum die Gnade wird wiederum erwähnt. Die Gnade steht am Anfang. Und so lernen wir schon bereits bei der ersten Begegnung mit der ersten Person, die wichtig ist, dass Gott uns Menschen begnadet, beschenkt. Ohne Verdienst und Würdigkeit begnadet er uns mit vielen Geschenken, mit vielen Gaben. Und wir könnten heute Morgen aufzählen, welche Gnadenerweise, welche Gnadengeschenke wir jetzt an Weihnachten uns erinnern, an heute, an gestern, an vorgestern, im vergangenen Jahr, in unserem vergangenen Leben. Du Begnadete. Und dann wird ihr diese Verheißung gegeben, dass sie ein Kind gebären wird. Und dann sagt sie, wie soll denn das geschehen? Jetzt kommt was Interessantes. Dann sagte mir, ich bin eine Magd des Herrn und mir geschehe nach seinem Willen. Was für ein wunderbares Wort. Ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht, mir geschehe nach deinem Willen und nicht nach meinem Willen. Und wenn das geschieht, dann bricht die Gnade aus. Mir geschehe nach deinem Willen. Ich bin des Herrn Magd. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich setze nicht meinen Kopf durch, sondern ich bin bereit, mit leeren Händen das zu machen oder auch nicht zu machen, was mit deinem Willen übereinstimmt. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Also, begnadet. Begnadet und des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Willen. Ich finde das wichtig. Nun ist ja interessant, dass dann die Maria zur Elisabeth geht, zur Verwandten. Und es ist interessant, dass die Offenbarungen ganz am Anfang immer mit mindestens zwei Menschen geschieht. Manchmal mit mehr, aber nicht einzelne. Da ist ein großes Gewicht auf dem Thema der Gemeinschaft. Auf dem Thema, wie später ja dann Jesus sagte, wo zwei oder drei beieinander sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also von allem Anfang an spielt die Gemeinschaft eine große Rolle. Und so besucht sie die Elisabeth. Und dann gibt es dieses und jenes. Aber das Interessante ist, dass dann die Elisabeth einen interessanten Kommentar gibt, in dem sie sagt, glückselig ist die, die geglaubt hat, dass das Wort, das der Herr zu ihr gesprochen hat, erfüllen wird. Jetzt kommt also die Glückseligkeit, das überglücklich. Glückselig für solche, die diesen Glauben haben, dass das Wort Gottes sich in unserem Leben erfüllt. Das muss nicht sein, dass ein Kind geboren wird, sondern andere Dinge, wo geboren werden in unserem Leben. Andere Dinge, die gezeugt werden in unserem Leben. Andere Dinge, die sich in unserem Leben, die geglaubt hat, dass das Wort in Erfüllung geht. Die Betonung ist auf dem Wort. Wir hören ja im Johannesevangelium, das Wort war am Anfang. Das Wort war das Entscheidende. Das Wort, wo die Welt erschaffen hat. Und das Wort wurde Fleisch. Also immer diese starke Betonung auf dem Wort Gottes, das Leben ist. So. Also Glückseligkeit kommt, die geglaubt hat, dass das, was zu ihr gesagt war, sie ist ein Vorbild einer Glaubenden. Es ist ja interessant, dass am Anfang da diese zwei Frauen stehen. Und das sind ja sehr unbedeutende Frauen. Auch das ist noch wichtig. Das ist nicht eine Königin, das ist nicht eine Prinzessin, sondern auf der einen Seite eine außerordentliche junge Dame. Die Maria war ja sehr jung, sehr jung. Man rechnet so mit 15, 16 Jahren. Sie war sehr jung und noch viel zu früh, dass sie schon ein Kind bekommen würde. Und auf der anderen Seite die Elisabeth, die schon so alt war und die ohnehin als unfruchtbar bekannt war. Und die beide kommen zusammen und die tun sich einander stärken. Und da kommt dann dieser Satz, glückselig, die geglaubt hat, dass das, was Gott zu ihr gesagt hat, dass sich das erfüllen wird. Das schreibe ich ihr in mein Buch, das schreibe ich mir in eine Biografie rein. Das ist ganz entscheidend. Der Glaube an das Wort Gottes, das wollen wir nie lassen. Das ist also Maria und die Elisabeth. Dann kommt natürlich die Beziehung zu Josef. Und Josef ist eine interessante Geschichte. Ich will eigentlich nur eines herausnehmen. Und das fand ich gut. Das war gestern der Beitrag von meiner Frau. Das ist jetzt gar nicht so was gewaltiges Frommes, aber sie hat ja völlig recht. Dieser Josef war gehorsam gegenüber dem Befehl der Regierung. Er musste sich auf die Reise machen, um etwas zu machen, was er eigentlich gar nicht gern gemacht hat. Man muss ja wissen, dass damals die Steuerrechnung, die wurde immer so alle 14 Jahre wurde das gemacht. Und das wurde eigentlich nur gemacht, dass der König wusste, was er für Einkommen haben kann. Weil man Steuern muss ja zahlen. Und so mussten sich die Leute eintragen lassen. Und das hat sehr viel Revolution ausgelöst. Da gab es genug Leute, die dem nicht gefolgt sind. Aber Josef ohne Diskussion war einer, der hier dem Staate auch Gehorsam geleistet hat. Und das ist ja auch wichtig, dass nicht nur dem Gehorsam Gott gegenüber, ich bin des Herrn Magd, es ist auch eine Frage, dass man gehorsam ist gegenüber der Regierung, die solche Erlasse herausgibt. Und dann kommt bei ihm natürlich auch hinzu, die unglaubliche Liebe zu dieser Frau. Denn es war ja höchst peinlich für ihn, dass diese junge Dame schon in Erwartung war. Und da wird ja schön bemerkt, er wollte sie ja nicht in Schande bringen, er wollte sie eigentlich im Stille verlassen, und sonst wäre Steinigung draufgestanden. Also er war auch sehr sorgsam mit ihr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auf der Reise und auch nachher, als sie dann fliehen mussten, war Josef ein wunderbarer Ehemann. Und das ist auch für uns wieder eine große Ermutigung, ist für uns ein Vorbild. Ich denke jetzt an meine Frau, ich denke an unsere Kinder, die sind verheiratet. Wie immer wieder auch der Ehemann diesen Auftrag hat, für seine Frau zu sorgen und auch in schwierigen Situationen beizustehen. Das gehört ja auch ins Evangelium, das ist ja nicht abgehoben irgendwo, sondern das gehört zu unserem Leben. Und da sind wir dankbar, dass hier auch der Josef seinen Beitrag bringt. Das ist also der Josef. Und jetzt kommt die berühmte Geschichte als weiteres Beispiel von den Hirten. Und da muss man nun wissen, dass die Hirten in der damaligen Zeit eigentlich ein verachtetes Volk war. Denn die waren ja unrein. Die konnten die Bestimmungen überhaupt nicht einhalten, die die Schriftgelehrten, vor allen Dingen die Pharisäer, über Rein und Unreinheit rausgegeben hatten. Die konnten das gar nicht machen. Die waren weit vom Tempel. Aber das Interessante ist, viele von uns wissen das gar nicht. Die haben diese Lämmer, diese Schafe, haben die, wie sagt man, gepflegt, die nachher im Tempel geopfert worden sind. Also die mussten reine Tiere haben. Und so ist es eine interessante Sache, dass gerade diese Hirten in einer besonderen Beziehung standen zum Tempel. Und so, als sie dann da draußen auf dem Felde waren, man sieht das Laub auf dem Bild, ja wunderbar, Abi sagt, wir haben uns ja da ab, ah, ich kann es ja da sehen, da kann ich ja hierher stehen, da sehe ich das. Schön, ich habe da das mit der Abi sagt noch am frühen Morgen haben wir das noch organisiert oder in der späten Nacht, da hat es sicher auch Sterne gehabt. Jedenfalls, was ganz, ganz wichtig ist, dieses verachtete Volk, keiner hätte sie irgendwie in besonderer Weise mit dem Kult, die konnten ja nicht mal in den Tempel gehen. Und denen wird jetzt diese großartige Botschaft verkündet. Und dann kommt sogar noch die ganze Engelschar hinzu. Und dann heißt dann dieses Engelslied, wo sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen, wo Gott wohlgefallen hat. Ich wiederhole, was lerne ich hier draus? Was lerne ich hier? Am Anfang, da steht die Verehrung Gottes und der Worship Gottes im Himmel. Die Engel, die Menge der Engelheerscharen, die loben Gott, preisen ihn für das, was er da inszeniert mit der Inkarnation von Jesus. Darf ich das nochmal sagen? Die ganze Himmelswelt verehrt, worshipt Gott als den, der das jetzt erreicht hat, dass er diesen Sohn in die Welt schickt, zur Erlösung als Retter der Welt. Ehre sei Gott in den Höhen. Und parallel, was löst das alles aus? Was bringt das? Es bringt Friede auf Erden. Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und so weiter. Also Gott hat die Menschheit geliebt, das sind die Menschen seines Wohlgefallens und das sozusagen die Reflexion der Herrlichkeit Gottes im Himmel zeigt sich in dem Frieden, der hier ausgebreitet werden soll. Und wenn man bedenkt, was für eine Friedensbewegung immer wieder von christlichen Gruppen, von christlichen Gemeinden, von christlichen Völkern ausgegangen ist, inmitten der Dunkelheit, das lesen wir sogar im Johannes noch, Dunkelheit, aber der Friede, und zwar der Friede, nicht nur der Friede zwischen Mensch und Gott, sondern auch der Friede untereinander. Ihr könnt das ganze Neue Testament hat einen Riesenzug, wo immer wieder von dem Frieden, habt Frieden miteinander, rennt dem Frieden nach, macht sicher, dass ihr im Frieden mit den Menschen lebt. Da gibt es sogar dieses wunderbare Gebet, ihr wisst, ich tue das immer wieder erwähnen und heute ist der Tag, wo ich es wieder erwähne, vom Franz von Assisi, das Friedensgebet. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Bitte schaut mal dieses Friedensgebet nach. Das könnte ja sogar für euch ein regelmäßiges Gebet sein, neben dem Vaterunser. Da ist so das Entscheidende drin. Das ist Friedensgebet. Und da möchte ich sehr dafür plädieren. Das ist unmittelbar mit dieser Bewegung aus dem Himmel gekommen. Nicht die Rache, nicht der Krieg, sondern der Friede, der ausgebreitet wird in unserer Welt. Das ist also das Friedensangebot, wo vom Himmel her kommt. Das sind die Hirten, die Hirten. Und noch was lerne ich von denen. Ich lerne von ihnen, dass sie, jetzt wo ihr da so einen Live-Kurs macht, die gingen weg. Wir haben diese Stelle allerdings nicht gelesen, das habe ich nicht draufgeschrieben, aber im nächsten Vers. Sie aber gingen hin und verkündeten alles, was sie erlebt haben. Sie verkündeten alles, was sie erlebt haben. Also diese schlichten Leute, ungebildete Leute, für Schafe verantwortlich, die gingen hinaus und haben verkündigt das, was sie erlebt haben. Sie konnten ihren Mund nicht halten, denn das, was sie gehört haben vom Himmel her, das, was sie mit eigenen Augen gesehen haben, mit diesem Kind, das haben sie verkündigt. Ich lasse alle andere historische Sachen weg. Wichtig ist, was lernen wir von diesen Leuten? Und so sind wir von Herzen dankbar, diesen Hirten, die uns das vormachen, dass wir anderen Menschen teilgeben an dieser wunderbaren Neuigkeit. Und wenn ihr jetzt diesen Kurs live, so heißt es, gell? Wenn ihr diesen Kurs live macht, dann könnt ihr immer mal wieder die Hirten nachlesen und sagen, was haben die damals gemacht und was haben die ausgelöst durch diese Friedensbotschaft, die von ihnen ausging. Ja. Und da dürfen wir nicht vergessen, aber das ist eine Nebensache, das ist ja ganz wichtig, das Lamm Gottes. Sie sind eigentlich die, wo das Lamm geliefert haben, wo dann auch geopfert wurden. Das Lamm Gottes kommt von ihnen her. Es ist so erstaunlich, wie Gott das alles inszeniert hat und so weiter. Jetzt aber noch, wer fehlt? Natürlich die Weisen. Wo ist das Bild? Die Weisen. Da, ihr seht ja, wie die sich da bewegen. Ah, die gehen in beide Richtungen. Ah, der Stern. Schön. Also, was lernen wir von den Weisen? Von den Weisen, die Geschichte haben wir gehört. Ich sage jetzt immer wieder, was lerne ich von den Weisen? Die Weisen, die unternehmen wahnsinnig viel, um wirklich den Erlöser kennenzulernen. Machen eine weite Reise. Ich lasse alle Details weg. Die sind ja lange unterwegs. Die sind ja lange unterwegs, bis sie dann in Bethlehem ankommen. Und was mir dann gefällt, ist eine außerordentliche Freude kam in ihr Leben, als sie den Stern sahen. Man kann auch sagen, eine außerordentliche Freude, eine Mega-Freude. Also im Griechischen wird das so betont, dass man fast ein bisschen komisch zumute wird. Aber da steht sogar der Ausdruck Mega, Mega, die Freude, große Freude, Chara Mega, große Freude, als sie den Stern sah, als sie diesen Jesus sah. Das sollte auch ein Zeichen sein von einem Haus, von einer Gemeinschaft, von Menschen, mit denen wir zusammen sind, dass uns diese Freude auch abgespürt wird. Ja? Und dass hier etwas in uns einzieht, wo nicht aus unserem Inneren kommt, sondern wo in diesem Erlöser kommt. Das ist so wichtig. Er hat Gnade gezeigt unserer Welt und das löst diese Freude aus, außerordentliche Freude. Und dann das Zweite, was ich von Ihnen lerne, sie huldigten ihm. Zweimal, sage ich es, wir sind gekommen, um diesem Kind zu huldigen. Jawohl, sie wollten dem Kind huldigen. Huldigen heißt anbeten, anbeten. Jetzt haben sie das Kind angebetet. Das muss man sich vorstellen, dieser kleine Pimpf, dieses kleine Kindlein, da haben diese Weisen, die eigentlich Priester waren und sind aus dem Osten gekommen, haben dieses Kindlein angebetet, weil sie erkannt haben in der Sternkonstellation, dass hier ein Weltherrscher geboren wird. Unglaublich, also sind wissenschaftliche Leute gewesen, die haben am Königshof gedient und haben diese ganze Reise gemacht. Ich will sagen, nicht da vieles Historische bringen, aber wichtig ist, sie haben sozusagen als Astrologen, haben sie sich dem Herrscher dieser Welt unterworfen und damit der Astrologie eine Abfuhr geleistet. Und wenn wir da immer wieder im Fernsehen, ach, was war denn da immer für ein Herr? Ich habe es manchmal gesehen, ganz vorne kommt da so ein Kanal, wo einer auch mit Sternen arbeitet. Also, wie heißt die hier? Wir haben es überlegt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Die hat so einen indischen Namen gehabt. Ah ja, also ihr wisst, was ich meine. Astrologie. Astrologie. In jeder dummen Zeitung haben wir ja überall astrologische Bemerkungen. Ha? Horoskop, Horoskop, das können wir vergessen. Durch Christus können wir jetzt direkt von Gott unsere Leitung, den Weg, unseres Weg erkennen können. Da braucht es kein Horoskop, da braucht es keine Astrologen und so weiter und so fort. Also das ist ganz interessant. Durch der christliche Glaube ist diese Astrologie die Abfuhr gemacht worden. Das ist eine Bewegung, wo ganz eine wichtige Sache ist. Und so haben sie sich also vor ihm niedergeworfen. Und dann kommt was Interessantes, also man lernt so viel von den Leuten, aber dann machten die ihre Schätze auf, die haben eine Schatztruhe dabei gehabt, sieht man vielleicht da irgendwo, sieht man die Schatztruhe, und da taten sie ihre Schätze aus. Und da werden teure Schätze erwähnt, ist gar nicht so wichtig, dass man sie alle versteht, aber sie opferten, sie gaben Geschenke diesem Herrn. Und da habe ich mir jetzt gedacht, sowas für Weihnachten. Wir können jetzt nicht gut unser Gold, ich denke nicht, dass wir so viel Gold dabei haben, aber ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass wir, ich habe sogar einmal gestern in meiner dummen Idee die Idee gehabt, ich könnte so einen Korb nehmen, wie da, wo ich sehe, und dann hat jedes ein Zettel in der Hand und schreibt drauf, was für eine Gabe sie jetzt heute Morgen diesem Herr Jesus würde geben. Ich habe genau gewusst, was ich geben würde, aber dann habe ich gedacht, das ist ein bisschen eine dumme Sache, aber vielleicht wäre es gar nicht schlecht gewesen. Aber wir können das ja jetzt gedanklich machen. 2-3 Minuten, überlegen wir uns mal, was möchte ich denn jetzt heute Morgen an Wertvollem oder weniger Wertvollem, was möchte ich dem Herrn Jesus schenken? Das können wir im Geiste machen, da müssen wir nicht hier nach vorne kommen, wir müssen das auch nicht auf ein Zettel schreiben und in den Korb tun, sondern das können wir ja auch mit unserem Kopf machen. Deshalb jetzt eine kurze Zeit, wo wir in der Freude, dass unser Erlöser geboren ist und uns neues Leben gegeben hat, was würden wir ihm gerne an Weihnachten 2020, was möchten wir ihm geben als etwas, was uns wertvoll ist und wo wir sagen, das gehört dir. Wie gesagt, ich habe schon was parat gehabt zum Mitnehmen, aber ich habe es jetzt weglassen. Das können wir vielleicht dann an nächste Weihnachten machen, so etwas. Aber jetzt, 2-3 Minuten, macht euch Gedanken, Herr Jesus, das möchte ich dir jetzt an diesem Morgen ganz bewusst schenken. Sie machten ihre Geschenke. Der Vers von Paul Gerhard passt ja da. Ich stehe an deiner Krippe, ihr müsst mir völlig helfen. Ich stehe, wenn ich so vorne stehe, bin ich nervös. Ich stehe an deiner Krippe hier, Herr Jesus, du mein Leben. Ich komme und bringe dir, ja, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und meine Frau. Mut, ah, der Mut auch. Herz, Seele und Mut. Nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Das ist ein wunderbarer Effekt, wo etwas ausdrückt von dem, dass wir es hingeben und wir werden so viel gewinnen dabei, wenn wir uns etwas lösen von uns selber. Ja? So. Der Herr möge das sagen, was wir jetzt im Geiste und im Stillen gemacht haben. So, das sind die Könige, das sind die Weisen, sind ja nicht Könige, die Weisen. Aber nicht vergessen, absolut beeindruckend ist, einen anderen Weg kehrten sie zurück als der Weg, wo sie gekommen waren. Weil sie wollten den Fängen des Herodes entgehen. Und so zogen sie zurück, und das haben wir gestern auch bei unserer Besprechung erwähnt, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass durch den anderen Weg, wo sie zurückgehe, das geht über Syrien. Und da gibt es schon im 1. Jahrhundert, ich denke, ich habe das vielleicht einmal bei einem Weihnachtsgottesdienst, ich weiß nicht, erwähnt, es gibt einen Ort, den könnt ihr nachschauen, Dura Europos. Und in Dura Europos gab es bereits im ersten Jahrhundert die ersten Hauskirchen. Die ersten Hauskirchen. Von wem gegründet? Sicher von diesen Weisen, die bekehrt worden sind und auf einem anderen Weg zurückkehrt. Und das ist für mich auch eine Lehre, der andere Weg. Wenn ein Weg eine Türe zugeht, gibt es immer wieder einen anderen Weg. Das können wir bei Jesus beobachten. Wo Verschluss war, wo Widerstand war, einen anderen Weg. Gott hat unser Leben in der Hand und es könnte durchaus sein, dass in unserem Leben immer wieder auch diese Thema auftaucht. Vielleicht ist jetzt ein anderer Weg, eine andere Richtung dran, wo Gott uns den Weg öffnet. Das, denke ich, lernen wir auch von Ihnen. Und es wurde zu so einem großen Segen, dass in Syrien die christliche Kirche im enormen Maß gewachsen ist. Ja, die kamen ja da aus Babylon, ja, von Sinope, von der Sternwarte. Deshalb haben sie ja die Sterne beobachtet. Das ist so nebenbei noch ganz interessant. Und vor kurzem hatten wir so eine Connection, nein, wie heißt das, eine Konjunktion von Stern XY, wie heißt er? Also, das war die Sternkonstellation, die damals eben auch aufgetaucht ist. Und das war für sie dann die Botschaft, der sie gefolgt sind. Und deshalb sind sie nach Jerusalem gegangen, weil das der Stern war von den Juden. Und deshalb sind sie nach Jerusalem gekommen. Jetzt aber noch kommen wir zum Gegensende. Nämlich, jetzt kommen die Apostel, jetzt kommen die Jünger. Bin ich richtig? Jawohl, jetzt kommen die Jünger. Ja, Johannes 1. Und da könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Aber liebe Leute, ich will nur fast nur eines dazu sagen. Johannes 1, 1 bis 14. Was lerne ich? Wir schauten seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes Gottes, voller Gnade und Wahrheit. Auch wieder das wir schauten, nicht ich, der Johannes, sondern wir schauten sie. So wichtig die Gemeinde, so wichtig die Gemeinschaft, so wichtig die Kirche, so wichtig die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, wo man erlebt, was es heißt, die Herrlichkeit zu sehen, den Glanz zu sehen, die Gnade zu erleben, die Wahrheit zu erleben. Und dann kommt, und mit dem möchte ich abschließen, und das, denke ich, ist ganz wichtig, weil das eine außerordentliche Aussage ist. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, denen gab er die Lizenz, das ist das Wort für Lizenz, denen gab er die Lizenz, Gottes Kinder zu werden. Ich wiederhole, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, also ein Recht, ein Anrecht, eine Exousia, eine Vollmacht, Exousia heißt Vollmacht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und deshalb lade ich am Ende von meiner kurzen Präsentation, was lernen wir von den ersten Begegnungen mit dem Heiligereignis, wir wollen unseren Glauben an diesen Namen von Jesus Christus, den wollen wir entweder heute anfangen oder den wollen wir festigen, weil das der einzige Weg ist, um ein Kind Gottes in der Familie Gottes zu sein, um in Zeit und Ewigkeit unser Leben mit Gott zu verbringen. Das ist das Entscheidende. Bei uns ist immer die Frage, wo lande ich mal? Ja, wenn ich mal sterbe. Ich bin jetzt 81. Da ist die Frage, geht es in den Himmel oder geht es woanders hin? Und in den Himmel kommen wir, indem wir unseren Glauben an Jesus knüpfen. Weil durch Jesus bekommen wir das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, unserer Familie Gottes zu gehören. Und das macht den ganzen Unterschied in unserem Leben aus. Dazu lade ich euch ein, auch an diesem Tag in einer besinnlichen Weise sich da wieder zu fragen und eventuell auch ganz klar die Entscheidung zu fällen. Ja, ich will ein Kind Gottes werden. Ich will mein Vertrauen auf diesen Erlöser setzen, der in dieser dramatischen Weise direkt aus dem Himmel gekommen ist, um uns die Erlösung anzubieten wo dann am Schluss das Kreuz und die Auferstehung und die Himmelfahrt und Pfingsten dann kommt. Das ist eine unglaubliche Dynamik, die in diesem kleinen Kindlein war. So viel zu meinem kleinen Input. Ich würde zum Abschluss noch einen schönen Segen lesen. Ich denke, der Thomas hat auch so seinen Segen parat, aber ich habe einen schönen weihnachtlichen Segen gehört im TDS und den würde ich gern vorlesen. Ist das gut? Und du kannst dann immer noch deinen Segen. Ja, wir können eigentlich aufstehen dazu. Ja. Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem stehen blieb, so möge Gott sein Licht auch über deinem Leben leuchten lassen. Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, so möge Gottes Frieden auch dein Herz erfüllen. Wie die Weisen aus dem Morgenlande ihren Weg sogar in der Nacht fanden, so mögest auch du entdecken, dass dein Leben auch auf dunklen Wegen die Spuren Gottes aufweist. Wie Maria das Wort des Engels in ihrem Herzen bewegte, so möge auch in deinem Herzen immer wieder ein Wort von Gott lebendig sein. Und wie die Hirten in dem neugeborenen Kind den Heilen der Welt erkannten, so mögst auch du Jesus Christus als Retter und Erlöser für dein Leben erkennen. Amen.